Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und sehe ein, dass es ein bisschen schwer ist, nach der Preisverleihung für den ungewöhnlichsten Buchtitel des Jahres hier die Leute noch originell zu begeistern, sagen wir mal so. Aber vielleicht gefällt Ihnen das, was Sie jetzt hören, ja auch, was ich hoffen möchte. Ich möchte Ihnen hier den Antea Verlag vorstellen. Der Antea Verlag ist ein Verlag aus Berlin, der sich sowohl mit Belletristik befasst, als auch schon ein bisschen in die Sachbücher geht. Es geht dabei sowohl um Zeitgeschichte als auch um Reiseliteratur beispielsweise, mit einem eindeutigen Schwerpunkt auf Osteuropa, was aber nicht heißt, dass alles andere überhaupt nicht vorkommt. Es gibt dort zum Beispiel auch Lyrikbände, auch zweisprachige Ausgaben. Es gibt einen polnischen Reiseführer über Berlin und es gibt eine Reihe russischsprachiger Literatur. Die Flyer sehen Sie dort auf dem Tisch. Jetzt geht es erstmal, ich möchte Ihnen zwei Bücher vorstellen, ein Buch von Johann Enderle und danach noch ein Reisebuch, das jetzt gerade ganz frisch erschienen ist. Johann Enderle beschreibt in seinem Buch die Geschichte eines Donauschwaben, der zuerst aus sowjetischer Gefangenschaft wieder entlassen wird, dann aber letztendlich von der rumänischen Regierung zwangsweise umgesiedelt wird, weil man nicht möchte, dass sich Donauschwaben und ehemals Inhaftierte im Grenzgebiet zu Jugoslawien aufhalten, weil das ja politisch nicht ganz so in die Richtung ging, in die es Rumänien gern gehabt hätte. Johann Enderle beschreibt also diese Geschichte des Matthias Laufenburg im Spannungsfeld zwischen den Kräften, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dort gewirkt haben, und beschreibt auch, wie er sich notgedrungen eine neue Existenz in einer menschenfeindlichen Landschaft, einer Steppe am Donaudelta, wieder aufbauen muss. Ich möchte Ihnen daraus gern zwei Textstellen vorlesen und hoffe, dass es Ihnen gefällt. Deportation. Die Lokomotive nahm stampfend und pfeifend Fahrt auf und verließ den Bahnhof von Lenauheim mit 17 Viehwaggons, die sie hinter sich herzog. In den Waggons saßen Menschen auf ihren Habseligkeiten, die sie in der Eile mitgenommen hatten. Die Soldaten teilten jeder Familie einen Waggon zu. Wer alleine war, musste sich einer Gruppe anschließen. So lauteten die Bestimmungen. Matthias Laufenburg hatte sich der Familie Bücher angeschlossen, Heinrich, seine Frau Helene und die drei Kinder Hans, Frieda und Grete. Sie waren seine Nachbarn auf der gegenüberliegenden Gassenseite. Heinrich war ein Trunkenbold und konnte sehr jähzornig werden. Er hatte immer eine Flasche Suica bei sich. Den selbstgebrannten Zwetschgenschnaps trug er in der Jacke oder der Hosentasche und bot ihn auch gerne jedem an. Matthias hatte sich auch wegen Helene entschlossen, mit dieser Familie zu fahren. Sie war eine gute Hausfrau und Mutter und vielleicht konnte seine Anwesenheit manchen Streit verhindern. Denn Streit gab es oft bei den Büchers. Gelegentlich hatte Helene ihren Mann Mats, so wurde Matthias von allen genannt, zu Hilfe geholt, wenn Heinrich betrunken randalierte oder sich an ihr und den Kindern vergreifen wollte. Nun saßen sie zusammen, eingepfercht zwischen Stühlen, Schränken, einem Tisch, Decken und Kleidern. Der Zug ratterte über die Schienen und erzeugte ein monotones Geräusch. Keiner hatte ihre Fragen, wohin die Fahrt ging, beantwortet. Hans, der 10-jährige Sohn des Ehepaars, saß neben Mats auf einer Bank. Er versuchte, seine Angst zu unterdrücken, indem er viel redete. »Weißt du, wohin wir fahren?«, fragte er. »Mutter sagt mir nicht, wohin wir fahren.« »Ich weiß es auch nicht«, antwortete Mats. »Der weiß nix.« Benommen meldete sich Vater Heinrich aus der Ecke des Waggons. »Nix weiß der Mats, der sonst immer alles weiß«, spottete er weiter. Helene saß mit dem Mädchen neben sich abseits von ihm auf der gegenüberliegenden Seite. Hans wollte mehr wissen. »Warum fahren wir mit dem Zug und warum hat er keine Sitzbänke?« Es gibt Leute, die uns nicht mögen, versuchte Mats zu erklären. Die wollen uns von unseren Freunden, Verwandten und Nachbarn weghaben, deshalb schicken sie uns mit dem Zug fort. Und warum ist das so? Sind die Soldaten daran schuld, bohrte er weiter. Mats ahnte, dass der Bub nicht aufhören würde, Fragen zu stellen. Und er entschloss sich, dem Kind, wie eine gute Nachtgeschichte, etwas mehr zu erzählen. Weiß er, vor ungefähr 300 Jahren gab es da, wo wir wohnten, im Banat, noch nicht viele Menschen. Eine Königin im Lande Österreich beschloss dann, in dieser Gegend Leute anzusiedeln, die sie aus Deutschland, Frankreich und Luxemburg herholte. So kamen viele, viele Menschen in das Gebiet, bauten Häuser und machten das Land fruchtbar. Die Geschichte schien Hans zu gefallen. Wie hieß denn die Königin? Sie hieß Maria Theresia und hatte viele Kinder. Mehr als Mutter? Ja, mehr als deine Mutter. Mats machte eine Pause, weil er so eine weitere Frage erwartete. Aber Hans schaute ihn nur an und so fuhr er mit seiner Erzählung fort. Er berichtete von anderen Königen, die mit der Zeit kamen, von guten und bösen Herrschern und schließlich auch von schweren Zeiten. So waren um das Jahr 1900 mehr als 90.000 Banater Schwaben nach Amerika ausgewandert, weil sie Not und Elend erleiden mussten. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Banat, so nannten sie die Gegend, auf die Länder Ungarn, Rumänien und Jugoslawien aufgeteilt. Die Bewohner nannte man Donauschwaben oder Banater Schwaben. Und am Ende des Zweiten Weltkriegs, als du schon auf der Welt warst, sprach Mats weiter zu dem aufmerksam zuhörenden Jungen, verbündeten sich die Rumänen mit den Russen und die mochten die Deutschen und so auch uns Donauschwaben nicht, weil Deutschland den Krieg verloren hatte. Und machen sie das jetzt mit uns. Der Bub konnte das nicht verstehen. Wir haben doch nichts Böses getan, sagte er. Er rückte ganz nahe an Mats heran und flüsterte ihm ins Ohr, nur Vater trinkt manchmal zu viel Suika. Und dann ist dann böse zu Mutter und manchmal haut er uns. Er setzte sich wieder gerade hin und nickte heftig mit dem Kopf. Mats musste lächeln. Wir haben nichts Böses getan, überlegte er. Und Schnaps trinken ist kein Grund, willkürlich Menschen aus ihrer gewohnten Umgebung zu vertreiben. Im Waggon wurde es dunkel. Heinrich schnarchte auf seinem Stuhl und Helene und die Mädchen legten sich auf Decken zum Schlafen auf den Boden. Mats bot dem Jungen an, sich auf die Bank zu legen und setzte sich davor, damit das Kind nicht hinunterfeilen konnte. Seine benutzte er als Kopfkissen und während alle schliefen, dachte er noch einmal darüber nach, was in den letzten 24 Stunden geschehen war. Er sah den Nachbarbuben Hans durch die Gasse laufen und ihn laut rufen, »Die Soldaten kommen, die Soldaten sind am Bahnhof.« Dann verschwand der Junge im Hause seiner Eltern. Mats stand an sein Haustor gelehnt und rauchte eine filterlose Marasest-Zigarette. Von Soldaten hatte er genug. Was kümmerten sie ihn? Vor 6 Monaten war er aus russischer Gefangenschaft entlassen worden. Er war einer von 33.000 Banater Schwaben gewesen, die schon im Januar 1945 in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit gebracht worden waren. Zu dieser Zeit war der Zweite Weltkrieg noch nicht einmal zu Ende gewesen. Im Sommer 1944 hatte die Regierung Rumäniens das Bündnis mit dem Deutschen Reich beendet. Man schlug sich auf die Seite der Alliierten und so stationierte die Rote Armee Truppen im gesamten Land. Rumänien wurde fester Bestandteil der sowjetischen Einflusssphäre. Ende 1944 erteilte Stalin dann den Befehl zur Zwangsverschleppung arbeitsfähiger deutscher Männer und Frauen. Die meisten kamen in die Ukraine und den Kaukasus. Mats war in Stalino, dem heutigen Donetsk, geboren. Gewesen. Er war zurückgekommen. 5.000 seiner Landsleute aber starben während der Deportation. Jetzt war er hier und verdrängte die schlimmen Erinnerungen, die ihn immer wieder einholten. Er hörte einen schrillen Pfiff, der aus der Quergasse kam. Noch einmal zog er den Rauch der Marasesti in seine Lungen, ließ den Stummel auf den schotterartigen Gehweg fallen und zertrat die glimmende Spitze mit dem Absatz eines Schuhs. Dann ging er seinem Freund Franz entgegen, der ihn an der Straßenecke erwartete. Sie begrüßten sich und gingen zusammen 2 Gassen weiter in Richtung Kirche. Mit ihnen kamen noch ein paar Kumpels, die das gleiche Ziel hatten. Das Wirtshaus, ihren Treffpunkt. Die Kirchturmuhr schlug 19:30 Uhr abends. Ja, nach vielen Wirrungen und weiteren Verstrickungen ist so, dass viele der Donauschwaben versuchen, nach Deutschland zu kommen. Und davon handelt der nächste Ausschnitt, den ich Ihnen vorlesen möchte. 1952 war in Deutschland ein ereignisreiches Jahr. Eine Wiedervereinigung mit der kommunistischen Deutschen Demokratischen Republik stand außer Frage. So hatte die DDR am 2. Januar 1952 einer UNO-Kommission die Einreise verweigert. Sie wollte die Voraussetzungen für mögliche gesamtdeutsche Wahlen klären. Elisabeth II. Von England hatte nach dem Tod ihres Vaters Georg VI. Die Regentschaft über das Commonwealth übernommen und Helgoland wurde von den Briten wieder an Deutschland zurückgegeben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebten am 8. Februar ca. 9,6 Millionen Flüchtlinge in der Bundesrepublik. Das war eine große Herausforderung für das Land. Die Wegners zählten auch zu dieser Personengruppe. Sie waren nach ihrer langen Reise mit dem Zug ins Flüchtlings- und Durchgangslager nach Moschendorf gekommen. Es lag unmittelbar an der Bahnlinie Hof-Regensburg zwischen den Bahnhöfen Moschendorf und Hof-Hauptbahnhof. Wie im österreichischen Haid diente es während des Krieges der SS als Arbeitslager, in dem Gefangene Waffen reparieren mussten. Die Amerikaner übernahmen es als Entlassungslager für deutsche Kriegsgefangene und schließlich wurde es erweitert und ausgebaut, vor allem um den ankommenden Strom der Vertriebenen aus der Tschechoslowakei aufzufangen. Unmittelbar nach ihrer Ankunft mussten sich die Heimatlosen einer Entlausungsprozedur unterziehen. Danach fand die ärztliche Untersuchung statt und die Wegners bekamen jeder einen Gesundheitsschein ausgestellt. Damit konnten sie die begehrten Lebensmittelkarten erlangen. Dorothea lebte nun mit ihren Eltern in einer kleinen Wohnung im Lagerhof Nord in der Kulmbacher Straße. Da sie schwanger war, konnte sie nicht so leicht Arbeit finden. Und so verbrachte sie die Tage mit Briefe schreiben, kochen und immer häufiger kam es vor, dass sie anderen Flüchtlingen half, sich einzugliedern. Sie waren schon über 4 Monate hier, aber das Lagerleben entsprach trotz der relativ guten Verhältnisse nicht ihren Vorstellungen. Besonders für die Schwangere, die kurz vor der Entbindung stand, war es eine beschwerliche Zeit. Es gab ein Krankenrevier, einen Kindergarten mit Kinderhort, eine Schule für schulpflichtige Kinder und ein Mütterheim für Schwangere. Und dort brachte Dorothea am Donnerstag, dem 13. März 1952, ohne große Schwierigkeiten einen Jungen zur Welt. Sie nannte ihn Martin. Eine Hebamme und ihre Mutter Elisabeth waren bei der Geburt dabei. Sie gab den Namen des Vaters Matthias Laufenburg nicht an, weil sie fürchtete, ihn bei eventuellen Nachforschungen der Behörden in Gefahr zu bringen. Sie sagte, das Kind sei von einem Freund, dessen Namen sie nicht nennen wolle. So stand in der Geburtsurkunde Vater unbekannt. Der kleine Martin fand schnell Gefallen am Leben und litt in der Umgebung seiner Mutter im Lager keinen Mangel. Dorothea blieb einige Tage im Mutterheim und als sie wieder bei Kräften war, schrieb sie Mats einen Brief. Wie immer in den letzten Monaten verfasste sie ein paar Zeilen an Franzi, gab diese mit dem verschlossenen Brief an Mats in ein zweites Kuvert und brachte es zur Post. Sie war guter Dinge und glücklich, einen Teil ihres Geliebten in Gestalt des Kindes bei sich zu haben. Ja, also Sie sehen, Mats ist mittlerweile mit Dorothea zusammen. Er selbst ist noch in Rumänien geblieben, während sie schon nach Deutschland ausgereist ist. Und wie es mit den beiden weitergeht und wie es überhaupt mit der Geschichte dieser Donauschwaben weitergeht, können Sie in diesem Buch erfahren, durch den Steppensand des Lebens von Johann Enderle. Sie können es in der Messebuchhandlung erwerben, aber auch am Stand des Antea Verlages in Halle 5. Ich hatte Ihnen versprochen, Ihnen noch ein weiteres Buch vorzustellen. Das ist wirklich ganz, ganz frisch erst aus der Druckerei gekommen. Es ist mein eigenes Buch. Es sind verschiedene Reiseskizzen, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben. Und da ich Ihnen erzählt habe, dass der Antea Verlag einen speziellen Schwerpunkt Osteuropa hat, möchte ich Ihnen auch 2 Texte genau zu dieser Thematik vorlesen. Renaissance einmal anders. Hört man den Begriff Renaissance, denkt man in unseren Breiten gemeinhin an Michelangelo und die Sixtinische Kapelle, auf jeden Fall aber an das Italien des 15. und 16. Jahrhunderts mit Säulen und Statuen, mit Gemälden und Arkaden und jeder Menge Marmor. auch wenn in Bulgarien die Wandmalereien der bei Sofia gelegenen Kirche von Bojana aus dem 13. Jahrhundert als Vorläufer der italienischen Renaissance gelten, bekommt man, wenn man den Begriff Renaissance in Bulgarien erwähnt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit etwas ganz anderes gezeigt, und zwar Holzhäuser. Diese auf den ersten Blick augenfällige Diskrepanz löst sich allerdings auf, wenn man sich vergegenwärtigt, was der Begriff Renaissance im ursprünglichen Wortsinn bedeutet: Wiedergeburt. Da beides im Bulgarischen mit demselben Terminus bezeichnet wird, kommt es häufig dazu, dass einem von einheimischen Reiseleitern auf Deutsch ein Phänomen als Renaissance präsentiert wird, für das sich eigentlich auch in der deutschen Geschichtsschreibung ein anderer Name eingebürgert hat, die sogenannte bulgarische Wiedergeburt. Gemeint ist damit die Zeit vor 1878, als Bulgarien mit Hilfe der zaristischen russischen Armee nach fast 500 Jahren endlich von der türkischen Fremdherrschaft im Osmanischen Reich befreit wurde. Die offizielle Geschichtsschreibung datiert den Beginn der nationalen Wiedergeburt ins 18. Jahrhundert, wobei die Meinungen darüber wohl auseinandergehen. Fest steht aber, dass die slawo-bulgarische Geschichte, die der Mönch Paisi von Hilandar 1762 zu Papier brachte, mit ihrem progressiven Gedanken noch heute vielen als der Beginn der bulgarischen Aufklärung gilt. Dieses nach Jahren der Unterdrückung wieder erstarkende Nationalbewusstsein der Bulgaren richtete sich zunächst gegen das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel, dem die sonst autokephale bulgarisch-orthodoxe Kirche im Osmanischen Reich unterstand. Erst im Nachhinein wandte es sich gegen die Türken, weitete sich aber im Laufe des 19. Jahrhunderts zum Befreiungskampf der Bulgaren aus, der durch Revolutionäre wie Wassilewski, aber auch Intellektuelle und Dichter wie Christo Botev und Iwan Wasow angeführt wurde. Gleichzeitig war diese Periode eine Blütezeit der bulgarischen Kunst in vielerlei Hinsicht. Selbst der nicht sonderlich kunstinteressierte Bulgarien-Tourist wird nicht umhinkommen, immer wieder auf den Begriff der Wiedergeburt zu stoßen. Denn in wahrscheinlich jeder Altstadt im Land findet man die bereits erwähnten, für diese Epoche typischen Holzhäuser mit dem charakteristischen vorstehenden Obergeschoss. In einigen Dörfern und Städten sind diese Häuser mit ihrer Inneneinrichtung als Museum erhalten geblieben, wie etwa in Jerewna und Koprivstica. In Plovdiv steht die komplette Altstadt unter UNESCO-Schutz, was nicht nur auf das antike Amphitheater und das ebenfalls antike Stadion zurückzuführen ist, sondern in erster Linie darauf, dass dort ein komplexes architektonisches Ensemble mit Häusern aus der Zeit der Wiedergeburt erhalten geblieben ist. Durch die verstärkten Unabhängigkeitsbestrebungen der bulgarisch-orthodoxen Kirche war auch ein Erstarken des christlichen Lebens zu verzeichnen. Um unter der türkischen Fremdherrschaft christliche Kirchen zu errichten, bedurfte es einer Sondergenehmigung, die jedoch mit einigen Auflagen verbunden war. So erzählte uns die Reiseleiterin bei unserer Rundfahrt durch Bulgarien, dass die jeweilige Kirche nicht höher sein durfte als die Moschee, beziehungsweise als ein Ross mit Reiter. Da orthodoxe Gottesdienste grundsätzlich im Stehen abgehalten werden, war wohl einer der Hintergedanken der Türken, die Gläubigen beim Beten durch die niedrige Deckenhöhe im wahrsten Sinne des Wortes in die Knie zu zwingen. Die Bulgaren umgingen dieses Gebot jedoch, indem sie die Kirchen zum Teil in die Erde bauten, sodass diese zwar die gewohnte Höhe aufwiesen, das festgelegte Höchstmaß jedoch nicht überschritten. Einen geradezu unvergleichlichen Aufschwung erlebte auch die Ikonenmalerei. So entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Schule von Samokov, der so berühmte Vertreter wie Suchari Sograf, Dimitar Sograf und Stanislav Dostojewski angehörten. Sieht man sich berühmte Klöster und Kirchen in Bulgarien an, begegnen einem diese Namen immer wieder. Das bekannteste unter ihnen ist zweifellos das Rila-Kloster, das im gleichnamigen Gebirge südlich von Sofia gelegen ist. Es sollte in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts eigentlich eher eine Rekonstruktion als ein Neubau werden, weil es dafür einfacher war, eine Genehmigung zu erhalten. Die vorhandene Kirche hat 1833 bei einem Feuer stark gelitten, war aber stehen geblieben. Dennoch riss man sie ab, um an ihrer Stelle die heutige Klosterkirche der Heiligen Mutter Gottes zu errichten. Während orthodoxe Christen bis heute wegen der wundertätigen Ikone der Gottesmutter oder der Reliquien von Iwan Rilski, dem Klostergründer, dorthin kommen, dürfte für andere Touristen in erster Linie der Narthex der Kirche interessant sein. Der Narthex ist ein umlaufender Säulengang an drei Seiten des Gebäudes, der komplett mit biblischen und liturgischen Szenen bemalt ist. Abgesehen von den verschiedenen Abbildungen Jesu, der Mutter Gottes und anderer Heiliger, findet man hier beispielsweise eindringliche Darstellungen der Todsünden, der Auferstehung der Toten und des jüngsten Gerichts. Aber auch Szenen aus dem Alten Testament wie die Geschichten von Adam und Eva und Kain und Abel. Das gesamte Ensemble des Klosterhofes mit dem im Wiedergeburtsstil errichteten Gebäuden, in denen sich die Wohnräume der Mönche, Gästeschlafsäle und auch das Museum befinden, mit dem einzigen erhaltenen Bau aus dem Mittelalter, einen Turm aus dem 12. Jahrhundert, der später zum Glockenturm wurde, und der Klosterkirche ist, wenn man es heute betritt, buchstäblich atemberaubend. Die Attraktion des Museums ist das Raphaelskreuz, ein aus Buchsbaumholz geschnitztes Kreuz, in das der Mönch Raphael mit einer Nadel 64 biblische Szenen als Reliefs im Miniaturformat geschnitzt hat. 12 Jahre hat diese Arbeit gedauert und als er sie vollendet hatte, war er blind. Einen Einblick in das Innere der Häuser aus der Wiedergeburtszeit bietet die zum Museum gehörende Mönchskammer, die man ebenfalls besichtigen kann. Neben den typischen rot-weiß gemusterten Tisch- und Sitzdecken sieht man hier auch den charakteristischen, zum Sitzen geeigneten Wandvorsprung und das hölzerne Kassettenmuster an der Zimmerdecke. All das hat natürlich wenig mit der westeuropäischen Vorstellung der Renaissance zu tun. Stattdessen liefert es aber ein sehr genaues Abbild von einer Zeit, die für Bulgarien und für die Bulgaren außerordentlich wichtig war und deren Einfluss bis heute in vielen Bereichen sichtbar und spürbar ist. So, und von der Hochkultur kommen wir jetzt zu einer sehr unterhaltsamen Geschichte aus Tschechien, wo es um eine Burg geht, die ein ganz klein bisschen zweckentfremdet wurde, aber nicht so sehr viel. Die Drachen der alten Burg. Es fing mit mehreren alten Lieben an, mit meiner Liebe zu Märchen und der Liebe zu Jičín, der Stadt, die man in Tschechien als Tor zum böhmischen Paradies bezeichnet. Damit keine falschen Vorstellungen aufkommen, die Bezeichnung böhmisches Paradies hat nichts mit den bereits erwähnten Märchen zu tun. Es ist eine Landschaft in Ostböhmen, die in erster Linie für ihre herrlichen Wanderwege berühmt ist. Sehr wohl mit Märchen zu tun hat allerdings die Stadt Jičín selbst. Sie trägt den Beinamen Stadt der Märchen. Und bereits seit 25 Jahren findet hier im Frühherbst ein großes Märchenfestival statt, das weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt und beliebt ist. Diese Nähe zu den Märchen hat die Stadt in erster Linie dem Schriftsteller Václav Čtvrtek und dem Illustrator Radek Pilarš zu verdanken, den Vätern des berühmten braven Räubers Rumzeis, der sozusagen als böhmischer Robin Hood bereits seit Jahrzehnten Abenteuer im nahegelegenen Wald Žaholec besteht und nur noch Jičín kommt, um dem in den Märchen hier ansässigen Fürsten eins auszuwischen. Da die Geschichten um Rumzeis, seine Frau Manka und seinen Sohn Zipfelchen in Tschechien fester Bestandteil des Fernsehabendgrußes sind, kennt ihn dort natürlich jedes Kind. Und auch mich haben die Schallplatten mit den deutschen Fassungen meine ganze Kindheit lang begleitet. Deshalb habe ich vor Jahren gleich meinen ersten Aufenthalt in dieser Gegend genutzt, um nachzusehen, ob man in Jičín Spuren des liebenswerten Räubers findet, und wurde nicht enttäuscht. Abgesehen davon, dass Zipfelchen oder wie er in Tschechien heißt Zipisek dort sogar auf einigen Straßenschildern thront, gibt es eine Rumzeis-Galerie, in der man den beliebten Märchenfiguren begegnen kann. Sie hat sich im Laufe der Jahre zwar verändert, ist vom Turm des Stadttores in Räume in der Nähe der Touristeninformation gezogen und bietet nun in erster Linie kleinen Kindern ein breites Betätigungsfeld mit großen Pappbildern, an denen man immer wieder etwas ziehen oder drehen kann, um neue Bilder zu sehen. Geblieben ist jedoch die Liebe, mit der all das aufbereitet und für die kleinen und auch großen Besucher zu einem Erlebnis gemacht wurde. Schade nur, dass das Foto des Illustrators, der in den alten Räumlichkeiten recht präsent war, nun nur noch kleinformatig an der Wand hängt. Die äußerliche Ähnlichkeit zwischen Radek Pilarš und dem Räuber fällt so nur noch bei genauem Hinsehen auf. Diesmal aber hatte uns aber noch etwas anderes nach Jičín gelockt. Eine Werbetafel, die im Zusammenhang mit einer alten Burg, die sich 11 Kilometer von der Stadt entfernt befindet, Drachen und Ritter zeigte und einen lohnenden Ausflug für die ganze Familie versprach. Natürlich war ich es meiner alten Liebe zu Märchen aller Art schuldig, mir das genauer anzusehen, und auch der Rest der Familie war einem Ausflug zu Drachen und Rittern nicht abgeneigt. Obwohl es an diesem Tag buchstäblich in Strömen goss, das Wasser floss auf der Fahrbahn vor dem Burgeingang tatsächlich bergab an uns vorbei, wurden unsere Erwartungen noch übertroffen. Dass es sich bei Starehrady um eine alte Burg handeln muss, verrät demjenigen, der ein wenig Tschechisch kann, bereits der Name. Wie aber diesem alten Gemäuer neues Leben eingehaucht wurde, ist wahrscheinlich nur damit zu erklären, dass die Liebe zu Märchen auch bei Erwachsenen in Tschechien wesentlich stärker verwurzelt ist als etwa in Deutschland. So kann man bei den drei möglichen Führungen nur auf den zweiten Blick zwischen den einzelnen Teilen der gotischen Burg und des Renaissance-Schlosses wählen. Auf den ersten hat man die Wahl zwischen Drachengemächern, dem Märchenverlies und dem Märchendachboden, die jeweils von den unterschiedlichsten Märchenfiguren bevölkert werden. Natürlich erfährt man auch etwas über die Geschichte der Burg, die bis zum 14. Jahrhundert dem Templerorden gehört hat und danach mehreren Adelsgeschlechtern als Domizil diente. 1573 begann Jiršík von Pruskov, Kammerdiener von vier Habsburger Kaisern, die Burg zu einem Renaissanceschloss umzubauen, was auch von außen anhand der Fassadengestaltung sofort auffällt. 1628 kaufte die Burg dann Albrecht von Wallenstein, der sie später als Terra Felix, glückliches Land, bezeichnete. Die heutigen Besitzer, das Ehepaar Suk, kauften Burg und Schloss 2007 und eröffneten sie 2008 für die Öffentlichkeit. Ihnen ist wohl auch das märchenhafte Ambiente zu verdanken, denn in den Märchenbüchern, die im ganzen Areal verkauft werden und die Geschichten der einzelnen Schlossbewohner erzählen, firmieren sie als Autoren. Deshalb sind der eigentliche Blickfang nicht die alten Möbel und die hier und da noch vorhandenen Porträts von Kaiser Franz Josef und seiner Sissi. Vielmehr fragt man sich bei jedem der Rundgänge, wann man denn nun auf Archibald den Ersten trifft, den Zauberer, der den Märchenbüchern zufolge die etwas außer Rand und Band geratene tschechische Märchenwelt wieder in Ordnung gebracht und allen darin vorkommenden Wesen in Starehrady zu einer Heimstatt verholfen haben soll. Auch die Schlossführungen werden von durchaus kompetenten Wesen in Sachen Märchen und Sagen übernommen. Mal von einer Prinzessin, mal von einer Teufelin und mal von einer Hexe oder einem Tempelritter persönlich. Dass den Studenten, die sich hier in den Ferien und an Wochenenden verdingen, ihre Arbeit ausgesprochen viel Spaß macht, merkt man bei jedem Rundgang. Was bekommt man dabei nicht alles zu sehen? Drachen und Elfe bevölkern die Belle Etage, auf dem Dachboden hausen die Hexen und im Keller gelangt man nach dem Palast der Elfe vom Reich des Wassermanns, in dem man sich bei starkem Regen tatsächlich nasse Füße holen kann, durch die Wohnung eines Riesen und das Eiskönigreich direkt bis in die Hölle. Bei starkem Regen ist allerdings auch diese weniger furchterregend, denn der Wassermann schickt dann sein Wasser bis dorthin, sodass in jedem Fall für die nötige Nässe gesorgt ist. Im Vorhof der Hölle gibt es übrigens einen Teufel mit Zahnschmerzen, der sich zu selten die Zähne geputzt hatte, und eine Teufelsschule, in der kleine Teufel lernen, wie man Elixiere braut. Die Liebe zum Detail wird in jeder der Führungen wahr. Von der dicken Backe des Zahnschmerzteufels und der Fledermaus, die hier die Briefe bringt, bis hin zu der Tatsache, dass natürlich auch das kleinste Teufelchen einen Pferdefuß hat. Die weißen Mäuse, die die Kutsche der Hexe ziehen, die für den Kater nach durchzechten Nächten sorgt, heißen bezeichnenderweise Delirium und Tremens. Wohin man auch gelangt, in die Barockküche, den alten Uhrenladen oder eine Kaffeestube, den roten Faden bilden überall die Drachen. Auf Fenstersimsen, Schränken und von der Decke hängen kann man sie finden und ihre Vielfalt ist geradezu unerschöpflich. 30 verschiedene sind es bisher. Und wer sich nicht vorstellen kann, wie das Drachenreich aussieht, in dem nicht nur König, Königin und drei höchst unterschiedliche Prinzessinnen Drachen sind, sondern auch der Hofnarr und die anderen Mitglieder des Hofstaates, dem sei die Schlossbesichtigung wärmstens empfohlen. All die verschiedenen Geschöpfe wurden mit so viel Liebe gestaltet, dass man immer wieder meint, man wäre selbst direkt in die Märchenwelt versetzt worden. Die Antwort auf die Frage, wer denn all diese Figuren herstellt, lautet übrigens, sie wurden alle hier auf der Burg geboren. Jede der drei Führungen dauert etwa 40 Minuten und anschließend haben selbst die Kinder, die aufmerksam gelauscht haben, das Gefühl, sie sei eher zu kurz, denn zu lang gewesen. Und so ist es auch kein Wunder, dass sowohl die kleinen als auch die großen Besucher zustimmend nicken, wenn die Führung mit den Worten geschlossen wird: Jedes Märchen ist irgendwann zu Ende und unsere Führung ist es jetzt auch. Vielen Dank, einen guten Heimweg und vielleicht irgendwann auf Wiedersehen. Ja, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Mir bleibt auch nur, Ihnen einen guten Heimweg zu wünschen, nochmal auf den Antea-Stand in Halle 5 hinzuweisen, Es gibt morgen noch zwei Lesungen, eine mit georgischen Liebesgeschichten und eine Vorstellung von Antea. Und wenn Sie möchten, können Sie die Bücher dort auch erwerben. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.